Ich merke, ich habe immer ein ähnliches Anliegen, wenn ich zu euch komme. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an euch. Wenn wir sehen. Ist auf jeden Fall was, was mich seit ein paar Wochen bewegt. Wo Gott mich irgendwie drauf aufmerksam gemacht hat, was mich irgendwie nicht so loslässt. Soll ich erst nochmal was zu mir sagen? Nö, ne? Ja. Also ich bin Lukas Rosenthal, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Wir sind, also ich bin Pastor im Kraftwerk. Wir sind ja quasi fast da, kurz davor, auch Vineyard zu werden als Gemeinde. Also wir sind, gehören dann zusammen irgendwie. Deswegen finde ich es doch schön, dass wir... Ja. Deswegen finde ich es doch schön, dass wir einen guten Austausch miteinander haben. Genau, so viel ganz kurz. Das, was mich nicht loslässt, geht es um eine Eigenschaft, man könnte es auch eine Tugend nennen, die uns allen, denke ich, sehr wichtig ist. Und ich bin mal gespannt, ob ihr selber drauf kommt, was es sein könnte. Ich habe mir das mal so überlegt, angenommen ihr... Stellt euch vor, ihr seid noch Single und ihr meldet euch auf so einer Partnerbörse an. Für manche ist das schon lange her, aber so Gedankenspielereien können wir ja mal machen. Was ist denn eigentlich das, was euch die wichtigste Eigenschaft wäre, auf die ihr Wert legen würdet für einen zukünftigen? So, was ist denn Treue? Okay. Humor, Zuverlässigkeit, okay, Menschlichkeit, bitte, Leidenschaft, sauber, jawohl. Ich für mich habe festgestellt, eins der wichtigsten Dinge, die ich überhaupt an Beziehungen habe, ist es normal, dass das so hält oder? Naja, gut. Eines der wichtigsten Dinge, wo ich merke, das ist mir bei Beziehungen extrem wichtig, das ist die Ehrlichkeit. Also ich merke, wenn Ehrlichkeit nicht da ist, da kann man leidenschaftlich sein, da kann man humorvoll sein, da kann man verschiedene Dinge sein, aber wenn man nicht ehrlich ist, da fehlt irgendwie so eine extrem eine Basis, auf die Beziehung irgendwie aufbaut. Wir haben jetzt neuzeitlich noch ein anderes Wort, wir nennen das Authentizität. Das ist ein bisschen anders, aber das geht in dieselbe Richtung. Das bedeutet letztlich echt sein. Authentizität ist so ein bisschen eine große Schnittmenge von Sein und Schein. Versteht ihr, was ich meine? Also wo das am meisten überschneidet. Wir sind jemand und wir zeigen uns, wie wir sind. Und oftmals gibt es dann nur eine kleine Schnittmenge. Dort, wo die möglichst groß ist, dort ist man echt. Und ich glaube, dass Ehrlichkeit, dass diese Eigenschaft ist, die uns nicht nur in Partnerschaft wichtig ist, sondern in jeder Form von Beziehung. Auf Arbeit, bei meinen Freunden, dort, wo das fehlt, fehlt eine grundsätzliche Basis. Und ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil wir nicht belogen werden wollen. Wir wollen, dass der andere uns klar sagt, was er denkt. Es ist uns vielleicht sogar lieber, dass er ehrlich mit uns ist, als dass er uns was vormacht, selbst wenn das, was er uns vormacht, eigentlich schöner ist. So für uns, für unser Ego oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn wir wirklich ehrlich mit uns sind, dann wollen wir das auch, dass wir da eine Echtheit, eine Ehrlichkeit haben in der Beziehung. Ich merke aber, dass im Gemeindekontext vermisse ich das manchmal. Dort, wo das richtig in die Tiefe geht. Ich glaube auch, dass wenn wir ins Neue Testament schauen und die vielen Passagen anschauen, wo Jesus so mit Pharisäern und so weiter unterwegs ist. Ich glaube, dass diese Passagen für uns geschrieben sind. Ich merke immer wieder, wir können das ehrlich miteinander sein in schönen Momenten unseres Lebens. Ist klar. Da fällt es leicht. dort, wo alles gelingt, wo wir gut drauf sind, wo wir Erfolgserlebnisse haben, dann können wir das auch miteinander teilen. Das ist überhaupt nicht schwer und das ist schön. Aber dort, wo ich falle, dort, wo ich richtig Mist baue, wo ich auch selber das von mir selber weiß, dort, wo ich scheitere, wo ich Schwächen habe, dann fällt mir das sehr schwer, das voreinander, auch im Gemeindekontext, voreinander wirklich zu zeigen. Ich denke, wir können in Hauskreise gehen, können in Gemeinden gehen, die Bibel zusammenlesen und trotzdem alleine sein in so einer Gemeinschaft. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer jungen Frau, die hat zu mir gesagt, du, ich überlege, die Gemeinde zu verlassen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin hier allein. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich meine ganzen Zweifel, das, was mich gerade so an der Uni völlig aus dem Rennen geworfen hat, mit niemand teilen kann. War ich zutiefst erschüttert. Ich dachte, wie kann eine Gemeinschaft sowas nicht aushalten? Oder wie kann man auch selber denken, man kann das den anderen nicht zumuten? Aber das ist das, wo es ans Eingemachte geht. Dort fällt uns das wirklich schwer, das wirklich miteinander zu teilen. Wir getrauen uns nicht, uns zuzumuten, unsere Schwächen zu teilen. Das, was uns Mühe macht, vielleicht unsere Zweifel. Aber Paulus, der sagt im Korintherbrief, dass Gemeinschaft, als er von dem Leib spricht im Kapitel 12, spricht er davon und sagt, eine Gemeinschaft macht eigentlich das aus miteinander, dass man sich zusammen freuen kann und dass man zusammen weinen kann. Also wörtlich sagt er, Kapitel 26, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. Also das zweite Teil, das lasse ich heute mal aus. Ich will mal auf den ersten Teil gucken. Wenn irgendein Teil leidet, leiden alle anderen mit. Aber die Voraussetzung dafür, dass ich mit jemand, der mit in meine Gemeinde geht, dass ich mit dem leiden kann, das bedeutet erstmal, dass ich von denen seiner Not wissen muss. Leiden kann ich nur teilen, wenn ich leide, also ne, mitleiden kann ich nur, wenn ich Leiden teile. Ich merke immer wieder, dass ich richtig schockartige Zustände bei Mitchristen auslöse, wenn ich sage, dass meine Frau und ich schon seit langer Zeit in einer echten Ehekrise stecken und da echt richtig dolle kämpfen. Gucken uns manchmal Leute an und sagen, was? Du als Pastor? Das kann doch gar nicht sein. Bei euch muss doch irgendwie alles perfekt sein. Oder ich denke immer, das ist perfekt und meine Probleme, die kannst du doch auf keinen Fall haben. Da bin ich manchmal ein bisschen sprachlos, denke, was für eine komische Sicht ist das? Ich weiß nicht, ob man das auch von euch denkt. Ihr so das perfekte Pastorenehepaar seid oder von anderen Leuten, die ihr in der Gemeinde habt, wo ihr immer denkt, na, bei denen läuft alles glatt. Na, die stehen jeden Sonntag da und haben erhobene Hände beim Lobpreis und haben 3 Kinder und sind erfolgreich in ihrer Arbeit und die lächeln immer und eigentlich hat man den Eindruck, bei denen funktioniert einfach alles fantastisch. Ich denke, das kann durchaus so sein, aber selbst wenn das mal so ist, ist es auch nur eine Momentaufnahme. Ich glaube, Krisen gehören zu Ehen dazu. Krisen gehören zum Leben dazu. Es geht nicht anders, gehört irgendwie dazu. Weil in unser Leben Schuld und auch Sünde reingehört. Das ist leider so. Das wollen wir gerne nicht haben. Und wir wollen es auch überwinden und das ist auch gut so. Aber solange wir leben, wird es Schuld in unserem Leben geben. Und es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der lebend ist, der das schon überwunden hätte. Kannst du noch so viel meditieren, was auch immer du tust, du wirst schuldig werden an dir und an anderen. Und es ist ein Teil dieser Welt. Es wird erst aufgelöst sein, wenn Jesus das ganz wegnimmt. Also ich glaube, solange wir leben, fallen wir. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm zu fallen. Es geht nicht ums Fallen, sondern es geht immer ums Wiederaufstehen. Ich kann niemand helfen, wieder aufzustehen, von dem ich nicht weiß, dass er gefallen ist. Auch in der Gemeinde. Ich kann niemand helfen, wieder aufzustehen, wenn ich nicht weiß, dass er gefallen ist. Und ich kann von keinem Hilfe bekommen, wenn ich selber mein Scheitern und mein Fallen nicht zeige. Ich kann keine Hilfe bekommen. Ich bleibe dann letztlich allein in meinen Dilemmas, in denen ich mich befinde. Wie das Kraftwerk seid auch ihr keine übermäßig große Gemeinde, wo hunderte Leute in den Gottesdienst gehen. Manche betrauern das immer und sagen, das ist total schade, irgendwie so die Lebendigkeit von so einer richtig großen Gemeinde, die vermisse ich. Ich glaube, in der Größe von einer Gemeinde, wie wir sie haben, da liegt eine echte Chance. Und die Chance, die ich da drinnen sehe, ist die Chance zur Echtheit und die Chance, ehrlich miteinander zu sein, weil man ein kleinerer Kreis ist. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der extrem anziehend ist für jeden, der das mitkriegt. Nicht umsonst sind wir als Christen auch als Heuchler verrufen. Weil das oft so aussieht, als dass wir Wein saufen und Wasser predigen. Dass wir Moralvorstellungen haben, die extrem hoch sind und die auch zeigen nach außen. Und dabei wissen wir und eigentlich alle anderen auch, dass wir diesen Moralvorstellungen in dieser Rigorosität, wie wir sie nach außen zeigen, selber nie gerecht werden. Das zeigen wir natürlich nicht. So, also ich denke, da drin liegt eine echte Chance. Und ich merke, es gibt etwas, was uns daran hindert, in so einer harten Art und Weise ehrlich miteinander zu sein. Und das, was uns daran hindert, das ist ein Gefühl. Und das Gefühl, das ist Scham. Wir schämen uns für das, was wir getan haben. Wir schämen uns für das, was wir unterlassen haben. Das, was nicht funktioniert. Und deswegen lächeln wir. Und sagen, es ist alles gut. Ich hasse diese Frage, die so zwischen Tür und Angel gestellt wird, wie geht's dir? Was soll ich denn darauf antworten? Eigentlich habe ich oft den Eindruck, mein Gegenüber will jetzt nur hören, gut, alles klar, super, läuft. Läuft bei mir. So, ne? Das geht mir richtig auf die Nerven, weil ich denke, wenn du es wirklich wissen willst, stellst du das jetzt nicht zwischen Tür und Angel. So, letztens am Dönerstand hat mich da liebe Dönermann gefragt, hey, alles klar bei dir? Und ich denke, hey, was willst denn du jetzt von mir hören? So, was soll ich denn auf diese Frage sagen? Ich hatte heute einen Scheißtag. Willst du das jetzt wirklich hören? So, das liegt ja ein bisschen, so diese Art von Oberflächlichkeit, die wir miteinander leben, auch in unserer Gesellschaft, die will eigentlich gar niemand. Die nervt eigentlich jeden an. Und trotzdem hat man das Gefühl, man ist da so hineingepresst. Und es fällt uns wirklich schwer, ehrlich zu sagen, zum Beispiel, ich habe seit einem Jahr lang nicht mehr an der Bibel gelesen. Oder nicht mehr gebetet. Würde das hier jemand machen? Und das sind noch keine Sünden. Das ist gerade nur mein Unvermögen, mit Gott irgendwie gut in Kontakt zu kommen. Das ist erstmal nicht schlimm. Das ist ganz normal. Wer würde wirklich sagen, dass er essentiell an Gott zweifelt, an seiner Güte, an seiner Liebe? Wer würde sagen, dass er Probleme in seiner Ehe hat oder ein Problem mit Alkohol oder mit Pornografie? Können wir das hier sagen? Das letzte schon in meiner Gemeinde gesagt, ich habe überlegt schon seit langem bei uns in der Gemeinde mal einen Abend über das Thema Pornografie zu machen. Statistisch gesehen, gibt es ja viele Statistiken, aber die letzte, die ich so gelesen habe, haben über 50% der Erwachsenen, das heißt Männer und Frauen eingeschlossen, Probleme damit. Das heißt, die konsumieren das quasi aktiv. 50%. Das ist eine Riesenhausnummer. Ich bin mir sicher, das macht an den Türen meiner Gemeinde nicht halt. Ich glaube auch nicht hier. Und wenn ich das Und trotzdem, wenn ich das anbieten würde, sage, was weiß ich, schreibt es bei uns auf die Homepage. Ich glaube, da würde niemand kommen. Weil wir uns schämen voneinander. Weil wir das nicht uns eingestehen. Weil wir nicht sagen, ja, ich habe damit ein Problem. Das geht mir echt an die Nieren. Und das Einzige, was ich dann als Pastor machen kann, dass ich sage, ich war 10 Jahre lang pornografiesüchtig. Und dass ich meiner Gemeinde sage, so sieht's bei mir aus. Und wenn ich das mache, merke ich, da gebe ich den Menschen in meiner Gemeinde das erste Mal die Möglichkeit, über ihre Scham hinweg ehrlich mit sich selber zu sein und ehrlich mit allen anderen zu sein. Weil sie dann keine Angst mehr davor haben müssen, dass sie abgelehnt und verurteilt werden, wenn sie irgendwas in der Richtung sagen. Und ihr könnt mir vorstellen, ich habe seitdem viele Gespräche geführt. Und ich finde es total super. Ich habe selber gemerkt, ich hatte selber so große Angst, so große Furcht, über meine Schuld zu sprechen, dass mich es einfach gelähmt hat. Der Grund dafür war die Scham. Und als ich dann den Mut gefunden habe, es tatsächlich auszusprechen, das mit Menschen zu teilen, dass das Gegenteil passiert von dem, was ich immer befürchtet habe. Ich bin nicht abgelehnt worden, sondern diese Wahrheit, die da drin steckt, die hat mich frei gemacht. Ich denke, das Schweigen und das Vertuschen, was wir für uns selber behalten, wo wir merken, wir sind irgendwie allein auf uns allein gestellt und müssen unsere Zweifel und alles irgendwie selber mit uns rumschleppen, das macht uns kaputt, das macht uns krank und das isoliert uns voneinander. Aber ich glaube wirklich, die Wahrheit macht uns frei. Ehrlichkeit lässt uns gesunden. Ich glaube, solange wir das nicht anpacken, werden wir alleine sein und dort wird keine Heilung stattfinden. Ich denke, Heilung wird erst stattfinden an dem Augenblick, wo ich wirklich diese Grenze überschreite. Und ich möchte mit euch jetzt kurz über Scham nachdenken. Scham, das ist ein Gefühl. Gefühle sind erstmal weder gut noch schlecht. Muss man nicht beurteilen, die sind erstmal neutral. Und Gefühle haben etwas sehr Positives. Die machen uns auf etwas aufmerksam. Und zwar auf Bedürfnisse machen die uns aufmerksam. In Gefühlen, Gefühl macht uns auf etwas aufmerksam. Ich mache euch ein Beispiel. Und die Gefühle sind dafür da, ohne Gefühle wären wir nicht lebensfähig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich zeige euch ein Beispiel. Hunger ist ein Gefühl. Hunger sagt uns, mein Körper braucht was zu essen, damit er funktioniert. Wäre dieses Gefühl von Hunger nicht da, würden wir nicht essen. Wir würden es einfach vergessen. Versteht ihr, was ich meine? Frieren ist ein Gefühl. Ich friere, weil ich das Bedürfnis habe nach Wärme. Mein Körper, der registriert an irgendeiner Stelle, zum Beispiel wenn ich heute rausgehe in die schöne Kälte, dass mein Körper nicht fähig ist, so viel Wärme zu produzieren, dass ich hier draußen nicht erfrieren würde, würde ich ohne Jacke rausgehen. So, das check ich und dann habe ich ein Gefühl und das Gefühl heißt frieren und das Frieren sagt, zieh dir eine Jacke an. So, dann gibt es das Gefühl, das heißt Einsamkeit. Einsamkeit sagt mir, du hast das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Nähe mit anderen Menschen. So, also Gefühle machen uns auf Bedürfnisse aufmerksam. Wenn ich ein Gefühl erlebe, steckt was dahinter, worauf ich gucken kann, was mir fehlt. Bei der Scham ist auch ein Gefühl, ist das ein bisschen versteckter, weil die Scham ist eigentlich ein Sekundärgefühl. Das ist ein bisschen kompliziert. Die verbirgt ein Gefühl, was dahinter steckt, was ich nicht wahrnehmen möchte und nicht kann. Die Scham verbirgt Angst. Angst ist eigentlich das Gefühl, was unter dieser Scham liegt. Und die Angst ist zum Beispiel da, vor Ablehnung oder abgelehnt und abgewertet zu werden, nicht angenommen zu sein. Das ist eigentlich das, was hinter Scham steckt. Ich mache euch ein Beispiel. Ein Traum, vielleicht hatten den einige von euch schon mal irgendwie auch anders. So ein Ding, das kommt doch ab und zu mal in Filmen vor. In einer großen Menschenmenge, du stehst in einer großen Menschenmenge, in einer Schulaula oder was, und es gucken ganz, ganz viele Leute auf dich und du bist der Einzige im Raum, der keine Klamotten anhat. Ihr könnt euch, ne, wenn ihr euch da kurz reindenkt, es gibt sogar einen Begriff oder ein Wortspiel dafür, einen Spruch für dieses Gefühl, vor Scham am liebsten im Boden versinken. Genau das ist es. Was steckt eigentlich dahinter? Es steckt eigentlich nur dahinter, dass ich abgelehnt, ausgelacht, für nicht richtig befunden werde, nicht attraktiv, nicht schön genug, um standzuhalten. Wenn alle anderen in der Schulaula auch nackt wären, vielleicht ein bisschen strange jetzt gerade, aber glaube ich, dass das Gefühl von Scham definitiv nicht so stark da wäre. Es wäre mir vielleicht immer noch unangenehm. Aber das ist das, was damals aufgetaucht ist, ne? Wo die ersten beiden Menschen sich auf einmal erkannt haben. Was haben die da erkannt? Die haben erkannt, dass sie nackt sind, ja. Aber die haben eigentlich erkannt, dass sie auch bloß und irgendwie schwach sind. Und in meiner Schwäche, in meiner Blöße, habe ich Angst davor, von dem anderen abgelehnt zu werden. Und das ist das, was Scham hervorbringt. Scham bedeckt eigentlich nur Angst. Deswegen schämen wir uns in der Gemeinde, von Pornografiesucht zu reden. Weil wir Angst davor haben, abgelehnt und verurteilt zu werden. Und ist es so weit her? Nee. Ich denke, manchmal sind wir gnädiger, als wir denken. Und unsere Angst davor ist viel größer. Und trotzdem, ne, 2000 Jahre lang mit dem Zeigefinger erhobene Christenheit, die hinterlässt einfach ihre Spuren. Und ich merke, wenn ich tief in mich reingucke, was ich mir wünsche, geht mir das alles nur noch auf den Zeiger. Es hängt mir zum Hals raus, diese Unauthentizität, dieses Unehrliche, dieses Ungnädige. Wisst ihr, wir reden immer von dem barmherzigen und von dem gnädigen Gott, der alles vergibt, der am Kreuz für mich vor 2000 Jahren jetzt schon für alles gestorben hat, was ich getan habe und auch, was ich in der Zukunft noch tun werde. Und wir sind selber so ungnädig. Am meisten mit uns selber. Wenn ich aber ungnädig mit mir selber bin, kann ich auch mit euch nicht gnädig sein. Das, was ich in mir verurteile, muss ich auch in euch verurteilen. Aber ich denke, das sollte doch unser Wesen ausmachen. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus. Jesus ist unser Meister. Jesus ist unser Herr. Wir wollen dem ähnlicher werden. Dann sollte das dieser Charakterzug der sein. Wenn man von dem Christ redet, sollte man als erstes davon reden, dass der Christ ist, der ihn bedingungslos annimmt. Das wäre das Schönste, was man über mich aussagen könnte. Dass man sagt, ich denke über einen Christen nach und der will sich bedingungslose Annahme. Bams. Das wäre doch super geil. Da würden uns die Leute die Bude einrennen. Wirklich, ich glaube das zutiefst. In einer Leistungsgesellschaft, wo du nur was giltst, wenn du bringst, rennt dir die Bude ein, wenn du sagst, du bist hier auch angenommen, wenn du nichts bringst. Und wenn du Fehler machst und wenn du scheiterst. Und die kommen dann nicht, weil sie denken, jetzt kann ich hier mal die Sau rauslassen und kann mal fröhlich scheitern. Nee, die freuen sich einfach, weil sie sind. Also ich denke, das sollte unsere größte Tugend sein, dass ich mir selber sagen kann, ich bin geliebt trotz meiner Schwächen. Ich bin geliebt trotz meiner Schwächen. Kannst du das von dir sagen? Sag das mal. Ich bin geliebt trotz meiner Schwächen. Das tut gut, oder? Es gibt eine Geschichte bei Jesus. Wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, wo spielt eigentlich Scham bei Jesus eine Rolle? Da gibt es eine Geschichte, die ist wunderschön. Spielt übrigens auch ein Pharisäer mit. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen und Jesus ging in sein Haus und er legte sich an den Tisch. Und in derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Und als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Und weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße und mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte seine Füße mit Küsse und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Ich finde, das ist eine Geschichte, die steckt voller Scham und voller Nicht-Scham. Und ich finde interessant, wer hat hier eigentlich Scham in dieser Geschichte? Sehr spannend. Stelle fest, der Pharisäer, der schämt sich. Der sitzt nämlich mit seinen ganzen Pharisäerkumpeln am Tisch und dann hat er doch Jesus, diesen Gelehrten, eingeladen. Und dann kommt eine Hure in sein Haus. Das ist schon erstmal da abgefahren. Aber nicht nur das, sondern die macht dann mit Jesu Füßen rum. Das ist eine komische Szene. Die hat sogar was Erotisches. Ne? Die beweint dort Jesu Füßen, trocknet die mit den Haaren, küsst die, eine Prostituierte küsst Jesu Füße. Und dann salbt die mit Öl und dann riecht es in dem ganzen Haus von diesem Öl. Dem Pharisäer geht es wie diesem Typen in der Aula, der wäre am liebsten im Boden versunken. Weil der sich fremd geschämt hat. Und was steckt eigentlich dahinter? Ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden. Vor allem die hier mitsitzen. Und ich lehne das bei Jesus ab, was ich in mir selbst verurteile. Und das finde ich total spannend. Wer sich ja nicht schämt, die Prostituierte, die schämt sich überhaupt nicht. Die weiß, sie geht in ein Haus von Leuten, von denen die absolut abgelehnt wird, zutiefst. Eigentlich müsste die die Befürchtung haben, rausgeschmissen zu werden, beleidigt zu werden. Steht ja alles auf der Palette. Ja? Die geht letztlich zu den Frommen, ins fromme Gericht. Den stellt die sich jetzt gerade. Und es macht sie trotzdem. Es interessiert sie eigentlich gar nicht, weil sie weiß, der eine, um den es mir hier geht, der lehnt mich nicht ab. Der nimmt mich mit meiner ganzen Schuldhaftigkeit, der nimmt mich mit meinem ganzen Fehlverhalten, der nimmt mich mit allem, was ich eben gerade mitbringe, mit dem, was ich auch nicht kann. Und sie schämt sich nicht. Und sie hat keine Angst davor, abgelehnt zu werden. Und Jesus, der schämt sich auch nicht. Auch, ne, ist ja auch eine, stellt euch vor, du als Gemeindeleiter, du liegst beim Abendmahl und da kommt eine Frau, von der du weißt, und die macht dort mit deinen Füßen rum. Also, da würdest du doch sagen, ach komm, lass uns ins Nebenzimmer gehen, dann beten wir zusammen. Aber versteht, was ich meine? Also, selbst Jesus, der hätte irgendwie Scham empfinden können, weil er Angst vor Ablehnung hat. Was, ne? Was denken die Leute? Ach du Scheiße, was denken die Leute? Oh Mann, wenn wir das mal ausblenden können, diese Scheißfrage. Was denken die Leute? Aber das hat er auch nicht. Der sitzt einfach da, seelenruhig, lässt sich dort seine Füße massieren. Und dann fängt er noch eine Unterredung mit dem Pharisäer an, sagt mal, und gibt dem nochmal so eine so richtig vor den vor die Stirn. Und ich glaube, Jesus kann das aus einem Grund, weil er weiß, dass wer er ist. Er weiß, dass er ein geliebter Sohn Gottes ist. Punkt. Es ist gar nicht so kompliziert und es ist trotzdem sau kompliziert. Es ist eine simple Tatsache. Der weiß um sich selbst. Und deswegen muss er überhaupt keine Angst haben vor diesen ganzen Stimmen, vor dieser Ablehnung und so. Der kann einfach da stehen. Der Paulus, der drückt das mit anderen Worten aus. Der sagt, dass in Römer 15, 5 Vers 8 Vers 15, 8 Vers 15 so. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es gibt ein schönes Lied, ich glaube, es ist aus Bethel, das heißt No Longer Slaves. Slaves. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist ein wunderschönes Lied, da geht es darum, dass wir keinen Sklavengeist mehr haben. Also, ihr habt keinen Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist ein Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir Abba, Vater. So macht sein Geist in unserem Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ein Schlüssel, der hier gelegt wird, wo es darum geht, welche Rolle spielt die Angst in meinem Leben? Und der Paulus sagt, die Angst, die wird überwunden in dem Maße, wie ich verstehe, dass ich wirklich Gottes Kind bin. Und die Urteile und das und alles andere um mich herum quasi an Kraft verliert. Das geht nicht in diesem, also wir sind in keiner schwarz-weißen Welt. Funktioniert nicht in diesem, stell mich jetzt hier rein, jetzt bin ich Gottes Kind und jetzt hat keine Meinung von irgendwem noch irgendeine Bedeutung für mich. Das ist ein Prozess, das ist ein Wachstum. Und ich glaube auch, solange wir hier leben, werden wir da nie vollkommen drin sein, dass wir wirklich verstehen, dass wir Gottes Kinder sind und uns ganz angenommen, ganz geliebt fühlen, vollkommen ohne Wenn und Aber. Ich denke, das ist ein Prozess, in dem wir reingehen und darum ringen müssen. Aber ich glaube, dass es gute Mittel gibt, da hinzugucken. Und ein Mittel, den habe ich euch gesagt, das ist, dass Gefühle uns auf Bedürfnisse aufmerksam machen wollen. Das ist eigentlich GFK-Sprache, also gewaltfreie Kommunikation. Das finde ich super geil. Müsst ihr euch mal, ne? Also Gefühle machen uns auf Bedürfnisse aufmerksam. Und dieses Gefühl von Scham, wenn ihr das empfindet, dann guckt da mal hin, was steckt denn da drunter? Welche Angst ist unter dieser Scham verborgen? Ich kann erst dann stärker hineinwachsen darin, dass ich wirklich checke, dass ich Gottes Kind bin, wenn mir meine Ängste offenbar werden. Erst wenn mir meine Angst offenbar wird, abgelehnt zu werden, kann ich damit zu Jesus gehen und kann sagen, du Jesus, ich will, dass du das hier ausfüllst. Ich will, dass du hier reinkommst und mir hier die Sicherheit gibst, die mir eigentlich fehlt. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, dass wir, wenn wir dieses Gefühl von Scham wahrnehmen, dass wir gucken, welche Angst steckt dahinter. Und mit dieser Angst gehen wir wirklich ans Kreuz, gehen wir zu Jesus hin, weil Jesus gesagt hat, ich möchte deine Angst in Gewissheit verwandeln. Ich möchte deine Angst in Gewissheit verwandeln. Ich wünsche mir selber so eine Gemeinschaft, in der ich so sein kann, in der ich so ehrlich sein kann. In meinem Hauskreis habe ich gemerkt, habe ich so eine Gemeinschaft gefunden. Wir sind ein Männerhauskreis und wir können wirklich alles voneinander sagen und ich mache das auch und ich habe gemerkt, ich werde da nicht abgelehnt, ich werde da nicht verurteilt, ich werde angenommen. Die haben jetzt nicht immer einen super Hinweis oder einen super Tipp, um all meine Nöte zu kurieren, aber ich merke, was mir dort gut tut, dass ich dort einfach erstmal sein kann. Und wisst ihr was? Mein Hauskreis ist für mich kein Joch. Ich muss das mal so klar sagen. Für viele Christen, die gehen in den Hauskreis und sagen, ja, so richtig zufrieden bin ich näher, aber ich gehe dahin, weil mir fehlt was, wenn ich meinen Hauskreis nicht sehe. Weil ich merke, dass dort Leben passiert, dass wir Dinge miteinander teilen, die zutiefst uns angehen. Ist wunderschön, ist wirklich wunderschön. So, jetzt höre ich auf. Ich gebe euch noch einen Tipp mit, wie so Gemeinschaft entstehen kann. Und der Tipp ist ganz banal und ganz fies. Fang als Erster an, ehrlich zu sein. Könnt ihr euch jetzt hinstellen und sagen, naja, wir warten darauf, dass der Christian jetzt als Nächstes eine Predigt hält, indem er über seine ganzen Schwächen redet. Ja? Oder irgendjemand anders aus der Leitung oder ein anderer Prediger. Und ihr lehnt euch selbst zurück und sagt, naja, solange das nicht passiert, brauche ich auch selber nicht, mich zu zeigen. Ich kann euch nur sagen, das ist, wenn wir so denken, dann bleiben wir geistliche Babys. Weil geistliche Babys, die haben keine Verantwortung für sich selbst. Die dürfen im Warten darauf leben, dass der andere kommt und tut. Wenn ihr raus wollt und keine geistlichen Babys sein wollt, dann müsst ihr selber anfangen. Unabhängig davon, was alle anderen um euch rum tun. Ich habe gemerkt, das war mein Schlüssel. Wenn ich anfange, ehrlich zu sein, platzen überall die Masken. Die fallen einfach nur so runter. Alle Leute fangen an zu heulen. Und auf einmal ist man in einer Art und Weise miteinander zusammen, das hat man sich nie im Traum vorstellen können. Doch. So. Was sagt die Uhr? Also nochmal, manchmal mache das gerne, dass ich nach der Predigt so nochmal so drei Fragen offen lasse, die ihr stellen dürft, wenn ihr sagt, dazu habe ich jetzt eine Frage. Dann könnt ihr einfach kurz nach vorne kommen und die Frage stellen. Ich versuche die so kurz und knapp zu beantworten, wie ich nur kann. Keine Nachpredigt halten, sondern eine Frage stellen. Klaro? Also habt ihr noch eine Frage, wo ihr sagt, das ist mir unklar, das fand ich irgendwie komisch, wie machst du das?
Hast du schon mal erlebt, dass aufgrund deiner Ehrlichkeit in deiner Leiterschaftsfunktion du das Gefühl hattest, dass du dann einen gewissen Respekt verlierst und die Leute nicht mehr so, ja, dich als Leiter dann akzeptieren?
Das ist eine super Frage. Witzigerweise habe ich das noch nie erlebt. Aber ich habe saugroße Angst davor. Also, die Befürchtung, dass das so ist, thematisiere ich auch mit anderen. Ich denke, wie kann man ein Pastor in einer Gemeinde sein, der selber in einer Ehekrise lebt, zum Beispiel? Wie kann ich dann noch authentisch sein? Es gibt Dinge, wo ich sage, das kann ich gerade nicht. Da bin ich aber auch ehrlich. Ich habe jetzt dieses Jahr, fürs nächste Jahr schon 3 Hochzeiten abgegeben, wo ich sage, ich kann gerade niemand trauen. Das kriege ich nicht hin. Ich will da alles reingeben, was ich habe, und es sind da gerade Punkte, die habe ich nicht, die kann ich nicht da nicht reingeben. Es tut mir total leid, aber das muss jemand anders machen. Aber das, warum du mich fragst, muss ich eigentlich sagen, nee, das habe ich so noch nicht erlebt. Dass jemand sagt, also so ein Pastor, da kann ich nicht mehr an die Gemeinde gehen, wenn der so fehlerhaft ist. Naja, also eine Predigt würde ich nicht empfehlen. warum findest du den Hauskreis wenig oder nicht, wenn du gerade keinen Hauskreis hast zum Beispiel, oder? Ja, das stimmt, aber ja, ich denke, wir transformieren unsere Gemeinschaft nur, indem wir das anfangen. Das ist ja oft das Problem. In meiner letzten Gemeinde, da habe ich einen Hauskreis erlebt, da hat sich ein Ehepaar geschieden und die waren, keine Ahnung, vielleicht 12, 13, 14 Jahre mit in dieser Konstellation miteinander unterwegs. Obwohl die sich getrennt haben, wussten die im Hauskreis nichts davon. Die waren wie vom Kopf gestoßen. Ich dachte, wie kann das sein? Das hat mich schockiert ohne Ende. Und die Betroffenen, also die mit im Hauskreis waren, die waren selber zutiefst betroffen. Die haben gesagt, warum läuft das so? Was ist denn hier falsch gewesen? Und letztlich glaube ich, dass das deine Frage ist ein Schlüssel. Jetzt haben wir das Gefühl, ich bin in einem Hauskreis, in dem gibt's diese Offenheit nicht. Du musst es wagen. Die Leute um mich rum, die sind viel, es braucht diesen Schritt, um eine Mauer zu brechen, um eine Barriere einzureißen, um rauskommen aus diesem frommen Fassaden-Ding, wo wir uns zusammensetzen zum Bibellesen und ein bisschen darüber diskutieren und es letztlich, bin jetzt mal fies, an der Oberfläche bleibt. Drei Fragen.
Ah, die Frage 2a. Hast du das Gefühl gemacht, erlebst du das Gefühl, mit deiner Ehrlichkeit Leute vom Kopf zu stoßen? Also ich selbst, ich kenne es, manchmal sind es Dinge, wo ich mit mir selber nicht im Reinen bin und das will ich jetzt niemandem anderen zumuten. Ich muss erstmal mit mir selber klarkommen, bevor ich das irgendjemand anderem vor die Latz brezel. Das ist, kann manchmal auch sehr verletzend sein oder jemanden erstmal so ein bisschen durchrütteln.
Ja, aber wir haben auch so ein Ding im Kopf, dass wir uns gegenseitig vor Schmerz bewahren müssen. Ich glaube, das ist nicht gut. Weil, bestes Beispiel, ne? Warum habe ich meiner Frau so lange nicht erzählt, dass ich pornografiesüchtig bin? Aus dem Grund. Weil ich der das nicht zumuten wollte. Und für mich gesagt habe, ich möchte diesen Schmerz nicht, dass du den ertragen musst. Deswegen sage ich dir das vielleicht irgendwann mal, wenn ich das mal unter den Füßen habe und es schon lange hinter mir liegt. Mein Problem ist, erstens habe ich es dadurch nicht auf die Reihe gekriegt. Und zweitens glaube ich, dass wir sind dadurch, das ist doch scheiße. Also das bleibt dann in einer Unehrlichkeit voneinander. Und dieses Schützen, also indem man das sagt, zeigt man, hier ist eine Lücke, auch in unserer Beziehung. Hier ist auch etwas, was fehlt. Da gibt es auch ein Bedürfnis, das konsumiere ich jetzt gerade anders. Indem ich das sage, das tut weh. Und ich stoße damit den anderen vom Kopf. Aber dort ist dann auf einmal ein Entwicklungspotenzial da. Da gibt es auf einmal etwas, wo du einen Schritt machen kannst in der Beziehung mit dem anderen. Und deswegen glaube ich letztlich, dass es das nicht gibt, dass Ehrlichkeit unangemessen ist. Es ist immer die Frage, wie ich es sage. Aber wenn ich von mir und von meinen Schwächen rede, dann ist es immer angemessen. Wenn ich von dir und von deinen Schwächen rede, dann ist es schwierig. So, ne? Die letzte Frage jetzt, komm.
Es ist so, das ist wirklich keine Frage. Und zwar wollte ich sagen, also ich bin selber nicht aus Deutschland und bin in Afrika aufgewachsen und wir sind immer so, weiß ich auch nicht, offen und so authentisch ziemlich, ich glaube. Und ich merke hier, und das ist nicht negativ gemeint unbedingt, aber dass es so eine Verschlossenheit gibt mit den Menschen oft. Und ich merke auch, dass die so schwer, das ist so eine Hürde, glaube ich, ne? Das ist so, nicht so viel zeigen und nicht, und ich verstehe es nicht ganz, aber man merkt das. Und ich denke, das ist so schwer für euch, das irgendwie dann loszulassen. Dann könnte ich mir vorstellen, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber es ist so besonders hier ausgeprägt, dass man das ja nicht zeigt und auch die Emotionen nicht. Also das merke ich, das ist so eine andere Kultur hier. Und ich denke, das ist schwer und das ist sehr, man braucht sehr viel Mut um diesen Schritt. Also ich fände das wahrscheinlich nicht so schwer, aber ich denke, man hat viel Angst hier, das zu machen.
So, das war's. Ich kann ja sagen, woher das kommt. Ich denke, es hat was mit unserer Biografie und mit unserer Geschichte in Deutschland zu tun. Ne? Schwäche sein ist schlecht, ist nicht gut. Schwach sein. Ne? Mein Vater, der hat eine gescheuert bekommen, wenn der mit aufgeschlagenen Knien und heulen nach Hause kam, weil der geheult hat, hat er eine reingekriegt. So, solche Eltern hatten wir, solche Großeltern hatten wir. Mit dieser Art und Weise sind wir aufgewachsen. Und ich glaube, dass das uns prägt bis heute zu, was können wir voneinander zeigen und wo können wir schwach sein. So, ich bete jetzt noch und dann. Jesus, ich danke dir, dass du mit einer schonungslosen Ehrlichkeit mit uns gehst, dass du alles kennst und dass wir uns nicht schämen müssen vor dir, dass du mit deiner großen und bedingungslosen Liebe und Gnade einfach dastehst und wir kommen dürfen, ne, zu deinem Thron kommen dürfen, weil du uns freigekauft hast, weil du uns frei geliebt hast. Und ich will, dass wir das ergreifen können, dass wir rauskommen aus diesem Sklavenjoch der Angst und dass du uns da befreist, dass wir wirklich leben können als das, wozu du uns berufen hast, als geliebte Töchter und Söhne unseres Papas im Himmel. Amen.